ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit Gili Hensoldt und dem Thema Ämterchaos. Wie gut funktionieren die deutschen Behörden? Das kennen Sie vermutlich auch. Sie wollen ein neues Auto anmelden und stehen dann in einer ewig langen Schlange vor der Zulassungsstelle. Oder Sie müssen Ihren Reisepass verlängern und das Bürgerbüro hat leider zu, wegen Personalmangel. Viele Behörden in Deutschland sind überlastet, schaffen nicht mehr das, was wir Bürgerinnen und Bürger eigentlich von ihnen erwarten. Der Frust der Leute wird immer größer. Aber was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn der Staat seiner Daseinsfürsorge nur noch eingeschränkt nachkommen kann? Was lässt sich dagegen tun? Wie werden unsere Ämter wieder besser? Das wollen wir diskutieren in diesem SWR-Kulturforum mit Professor Christoph Nill, Politikwissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und mit Christina Schoch, sie ist die Leiterin des Amts für Bürgerservice und Informationsmanagement in Freiburg. Und mit dabei ist auch Marc Schieritz, stellvertretender Ressortleiter im Ressort Politik bei der Zeit. Herr Schieritz, wann waren Sie eigentlich das letzte Mal auf einer Behörde, einem Amt und welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Das passt jetzt überhaupt nicht zu den Erwartungen wahrscheinlich, da ich in Berlin lebe, die Stadt des Ämterchaos sozusagen, des personifizierten Ämterchaos. Ich brauchte einen neuen Reisepass, weil meiner gestohlen wurde. Und ich muss sagen, es hat leider oder
leider.
Zum Glück für mich, schlecht für die These dieser Sendung, hat das ganz hervorragend funktioniert. Aber ich habe auch schon wirklich geflucht und Stunden und Tage mit solchen Gängen zugebracht.
Was heißt, Sie haben geflucht, weil Sie lange warten mussten, weil Sie keinen Termin bekommen haben oder was war das?
Genau, weil keine Termine verfügbar waren oder erst in 3 Monaten mal eine Reise gebucht hatte oder für eine Politikerreise einen Pass brauchte. Führerschein, also ja, ganz problematisch, Führerschein hier in Berlin. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Ich habe in Freiburg studiert. Da lief es damals noch ganz gut zu meiner Studentenzeit. Ja, also ich habe schon auch negative Erfahrungen gemacht.
Also eine gute Erfahrung jetzt, die in letzter Zeit und ein paar nicht ganz so gute. Das heißt, unterm Strich, sind Sie zufrieden oder nicht zufrieden mit dem Service, den Sie bei den Behörden in Berlin bisher erlebt haben?
Na, zufrieden sicher nicht. Also in Berlin nicht, aber auch, sozusagen, wenn man sich die Qualität von öffentlichen Dienstleistungen in der ganzen Republik, soweit man das statistisch erfassen kann, anschaut, dann glaube ich, gibt es zu Zufriedenheit gibt's keinen Grund.
Frau Schoch, das Bürgerbüro in Freiburg, dafür sind Sie verantwortlich. Herr Schieritz hat gerade schon gesagt, er hat gute Erfahrungen in Freiburg gemacht und auch bundesweit ist Ihr Bürgerbüro laut einer Umfrage eines der beliebtesten. Warum sind die Leute mit Ihnen zufrieden? Also sind Sie so die goldene Ausnahme von der Regel?
Also das glaube ich nicht. Also es stimmt, dass natürlich nicht alles so gut läuft in den Ämtern, wie es laufen sollte. Aber vieles läuft doch besser als, ich sag mal, vor 20, 30 Jahren. Und der Bereich Bürgerservice ist eigentlich ganz dankbar. Das ist ein Massengeschäft. Also in Freiburg arbeiten bei uns 100 Leute im Bürgerservice und wir schleusen jedes Jahr Hunderttausende von Fällen durch. Und ich glaube, die Kunst ist es, gut zu organisieren. Und ich plädiere immer dafür, dass wir uns vielleicht ein bisschen was von der Wirtschaft abgucken und eine moderne betriebliche Steuerung anwenden, weil letztendlich stecken bei uns in Freiburg dahinter ganz viele Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben die Anzahl unserer MitarbeiterInnen, wir haben unsere Fallzahlen. Und wir haben intelligenterweise kurz vor Corona auf Terminvergabe umgestellt. Und unser Ziel ist, dass die Leute nicht lange bei uns im Amt warten und nicht lange auf einen Termin warten. Natürlich ist es nicht perfekt. Also es kommen immer wieder unvorhergesehene Dinge. Also Personalfluktuation ist ein Riesenthema, kommen wir vielleicht noch drauf. Und natürlich haben wir auch immer wieder Peaks, ne? Also vor der Pfingst- und Sommerferien in Baden-Württemberg haben wir Pfingstferien, kommen immer alle und wollen ihre abgelaufenen Ausweise verlängern.
Ja, die laufen immer über Nacht ab, das kennt man.
Richtig,
doch.
Richtig. Also. Und dann können wir keine guten Wartezeiten haben, weil alle gleichzeitig kommen. Wir versuchen zwar ein bisschen vorzubauen mit extra Aktionen, aber das gelingt natürlich nicht immer.
Herr Knill, Frau Schoch sagt, vieles läuft besser in der Verwaltung als noch vor Jahren. Wie blicken Sie denn auf die Behörden in Deutschland? Also hat Frau Schoch recht oder sagen Sie, naja, ich weiß nicht, manches läuft vielleicht auch so schlecht wie nie?
Ja, es ist schwierig, das pauschal zu beantworten. Es gibt sicher Fälle, wo man sagen kann, es läuft besser. Man muss vielleicht auch sagen, es ist ja auch mal eine Frage der eigenen Perzeption. Also gerade im Umgang mit den Bürgerämtern würde ich jetzt aus persönlicher Sicht sagen, da weiß ich gar nicht, ob das früher jemals besser war oder ob das jetzt schlechter ist, als es früher war. Es waren immer schon lange Wartezeiten und insofern glaube ich, es gibt wahrscheinlich je nach Behörde auch bestimmte Unterschiede. Aber das generelle Bild ist schon, das sehen wir in unseren Daten, dass die Personallage sich nicht verändert hat. Also die Behörden arbeiten eigentlich mit einem ähnlichen Personalbestand, wie sie das vor 20, 30 Jahren getan haben. Aber die Aufgaben, die die Behörden bewältigen müssen, haben erheblich zugenommen. Das heißt, die Lücke zwischen personellen, organisatorischen Kapazitäten und dem, was bewältigt werden muss, ist größer geworden. Insofern ist dieser generelle Eindruck, und der gilt natürlich nicht nur für die Bürgerämter, sondern für alle möglichen Ämter im Bereich der Gewerbeaufsicht, im Bereich des Umweltschutzes und so weiter und so fort. Da hat sich einfach diese Balance verschoben und das spüren wir.
Kann man denn sagen, Herr Schieritz, dass es Behörden gibt, wo es besonders schlecht läuft? Also ich bin aus Stuttgart, wir hatten im Herbst letzten Jahres bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, weil die Ausländerbehörde hier in Stuttgart riesige Warteschlangen hatte. Teilweise haben die Leute über Nacht vor der Behörde kampiert, um am Morgen noch einen Termin zu kriegen. Also lässt sich da irgendwie sagen, manche Ämter sind belasteter als andere oder in manchen Ämtern läuft es schlechter?
Ja, ich denke, es hat mit der Aufgabenstellung viel zu tun oder den Aufgaben viel zu tun. Jenseits jetzt von regionalen oder kommunalen Besonderheiten kann man schon sehen, dass das Thema Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten in welcher Form auch immer, also von Papiere bearbeiten bis hin zu Informationsaustausch, auch aus sicherheitsrelevanten Gründen, Digitalisierung von Ausländerinformationen, das ist ja eine riesige Baustelle, die auch also diverse Runden im Kanzleramt hier in Berlin schon befasst hat und wo es nur sehr, sehr langsam vorangeht. Und glaube ich, ähnlich lässt sich das sagen nach meiner eigenen persönlichen Erfahrung, aber auch was ich sozusagen mitkriege von verschiedenen Betroffenen, ist das Thema Bau auch ein großes Problem. Baugenehmigungen, wo es häufig einfach zu Verzögerungen kommt, weil Dinge nicht schnell genug abgearbeitet werden können.
Das hat ja dann auch Folgen. Also es hat Folgen, wenn ich zum Beispiel meinen Bauantrag nicht rechtzeitig abgeben kann oder auch nicht rechtzeitig Rückmeldung bekomme, dann trifft es mich persönlich, aber hat natürlich auch vielleicht Folgen für die Kommune, weil ich die Wohnanlage, die ich geplant habe, als Investor nicht bauen kann. Also gibt es denn auch wirtschaftliche Auswirkungen, Herr Knill, wenn eben Ämter nicht so arbeiten, wie Bürgerinnen und Bürger oder die Leute, die auf die Ämter angewiesen sind, sich das eben wünschen würden?
Vor allem aus Kreisen der Wirtschaft wird das ja immer wieder thematisiert, dass Genehmigungsverfahren zu lange dauern, dass wenn man irgendwelche Anlagen plant, Stichwort auch Windkraftanlagen, wo jetzt sehr viel passiert ist an Verfahrensbeschleunigung. Aber im Grunde diese Verzögerungen, die entstehen eben vor allem deswegen, weil die Behörden überlastet sind. Und wir sehen das auch im internationalen Vergleich, dass wenn Sie in die Niederlande gehen, da laufen zum Beispiel diese ganzen Überprüfungen von Asylbewerbern viel, viel schneller ab, als es bei uns der Fall ist. Also es sind viel mehr personelle Kapazitäten da. Und insgesamt ist das auch ein gewisser Wettbewerbsnachteil. Und das ist gerade ein sehr, sehr großes Thema. Nicht umsonst ist das Thema Bürokratieabbau, das ja immer mal alle 3-4 Jahre so auf der politischen Tagesordnung auftaucht, ist gerade sehr prominent in der Diskussion.
Frau Schoch, liegt es am Personal? Also haben Sie einfach zu wenig Leute, die immer mehr Aufgaben bewältigen können? Ich meine, es gibt ja immer wieder auch die Diskussion um aufgeblähte Apparate, um den Wunsch nach einem schlanken Staat. Wie passt das zusammen?
Natürlich ist das ein Faktor. Ich würde vielleicht noch kurz einen Schritt zurück zum Thema Wartezeiten und Sachen, die sich aufstauen. Wenn man organisatorisch draufschaut, ist es einfach so, gerade wenn wir von Verwaltungsbereichen sprechen, in denen hohe Fallzahlen bearbeitet werden müssen. Wenn man da einen Stau hat, das ist wie ein Tanker, das ist wahnsinnig schwer, das wieder aufzuarbeiten. Also wir merken das bei uns in Freiburg, wenn uns die Wartezeiten weglaufen, zum Beispiel weil Ausweissaison ist oder gerade fängt das Wintersemester an, da melden sich viele Studierende an. Das ist super, super schwer, da wieder auf ein normales Level zu kommen. Und beim Thema Fachkräfte ist es sicher so, also in unserem Bereich merken wir das Thema Fluktuation. Wir haben in den letzten 3 Jahren haben wir 50% vom Personalkörper ausgetauscht. Wir haben überdurchschnittlich hohen Anteil von Leuten unter 30, die bei uns arbeiten. Mhm. Und das ist einfach, die sind dann um die 20, fangen bei uns an und natürlich wollen die noch was werden, ne? Also die haben jetzt nicht das Zielbild, 40 Jahre bei uns am Schalter zu sitzen. Und was auch noch ein Faktor ist, wir kriegen gar nicht mehr genug ausgebildete Verwaltungsleute. Und es ist ja so, Leute, die Verwaltung gelernt haben, die sind multifunktional einsetzbar. Also im Prinzip kennen die das Verfahrensrecht und werden dann auf den Job gesetzt und erschließen sich dann die jeweiligen Rechtskreise und können arbeiten. Und die Stadt Freiburg hat sich geöffnet für andere Ausbildungsberufe, weil wir einfach nicht mehr genug Leute kriegen. Und wenn ich jemanden mit einem kaufmännischen Hintergrund habe, dann habe ich natürlich einen viel höheren Aufwand, die Person einzuarbeiten, bis die fit ist, auch gute Verwaltungsarbeit zu machen. Und das in Summe bewirkt einfach, dass wir nicht so die Performance hinlegen können, wie wir es eigentlich wollten.
Also ich glaube, ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist ja, dass wir mit dem Personal immer mehr Aufgaben bewältigen müssen. Und zwar nicht nur, weil irgendwelchen Leuten einfällt, lass uns mal hier eine neue Regel, dort eine neue Regel schaffen, sondern weil wir auch in einer historisch-politischen Phase sind, in der es einfach viel zu bewegen gibt. Also Stichwort Infrastruktur, Modernisierung ist natürlich was, das hat sich über Jahre, Jahrzehnte angestaut, muss jetzt angegangen werden, braucht viel Investition, aber eben auch viel Verwaltungskapazität oder Flüchtlinge, Migration bindet auch enorme, extreme Verwaltungskapazitäten. Und diese Dinge passieren ja, die suchen wir uns jetzt auch nicht nur aus sozusagen. Und da ist mein Eindruck, dass der Staat in seiner Verwaltungspraxis oder als Apparat eben noch nicht hinreichend darauf vorbereitet ist, auf diese Fülle von Dingen, die jetzt einfach auf uns da einprasseln.
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube allerdings, also klar, es gibt konjunkturelle Aufgabenzuwächse, Stichwort Migration. Aber es gibt natürlich auch viele Dinge, die haben sich über Jahre aufgebaut, die man systematisch vernachlässigt hat. Und ich möchte da vielleicht auf einen Punkt hinweisen, der ein Grundproblem impliziert, nämlich dass es im Grunde der Politik, also der Regierung, weitgehend egal ist, wie gut Politiken umgesetzt werden. Also beispielsweise im Fall Migration jetzt Grenzkontrollen einzuführen. Ich meine, dann stellt sich der Kanzler vorne hin und sagt, ja, wir führen Grenzkontrollen ein. Faktisch sind diese Grenzkontrollen nicht umsetzbar, weil gar kein Personal da ist. Das interessiert ihn aber in dem Moment schon nicht mehr, als er nach außen demonstriert hat, der Bevölkerung, ich reagiere auf dieses Problem. Und die Politik hat insofern einfach auch nicht immer den Anreiz, die nötigen Ressourcen bereitzustellen für die Administration, die nötig wären, um die Maßnahmen umzusetzen. Und im deutschen Föderalismus potenziert sich das Problem, weil die Regeln, die Politik wird auf Bundesebene gemacht, die Umsetzung der Regeln liegt auf der Ebene der Länder und der Kommunen. Und insofern ist es dem Bund im Grunde relativ egal, was dann auf der nachgeordneten Ebene passiert. Und man kann dann auch immer noch sehr schön die Verantwortung abwälzen und sagen, das waren ja nicht wir, sondern es sind die Länder oder die Kommunen, die nicht ordentlich umsetzen.
Es gibt die Herausforderung, klar. Und die meisten Regelungen und Gesetze werden ja mit den besten Absichten sozusagen verfasst. Und ein Problem ist wirklich die Diskrepanz zwischen der Politik und der Verwaltungsumsetzung. Und ein konkretes Beispiel, auch wieder stark verkürzt dargestellt, wir hatten ja in Freiburg das Thema Anwohnerparken. Und es wurde politisch gerungen, Gerechtigkeit herzustellen, was, wenn man sich tiefer mit der Materie befasst, einfach gar nicht geht. Ne? Man kann nicht alle Anspruchsgruppen zufriedenstellen in der Regelung. Und das Ergebnis war dann ein knapper Mehrheitsbeschluss im Gemeinderat. Und das war so eine komplizierte Regelung, die so aufwendig war in der Umsetzung. Und das hat einfach das Antragswesen bei uns total verkompliziert, war einfach nicht bürgerinnenfreundlich. Es wurde dann ja gerichtlich gekippt, jetzt ist alles wieder einfacher, aber was das an Ressourcen gebunden hat, das war einfach unfassbar.
Das heißt aber, wenn die Leute jetzt auf die Ämter schimpfen, dann sind es gar nicht die richtigen Ansprechpartner, sondern man müsste eigentlich eine Etage höher seine Kritik loswerden?
Auch das ist natürlich nicht monokausal. Also wie Herr Knill schon zu Recht gesagt hat, natürlich muss man auch adressieren, dass es gut wäre, wenn man ein bisschen Verständnis dafür hat, wie Umsetzung in der Verwaltung funktioniert. Aber wo wir uns mit Sicherheit an die eigene Nase fassen müssen als Verwaltung, das ist das Thema Mindset. Ich glaube, dass Leute, die sich für die Verwaltung, für den öffentlichen Dienst entscheiden, das sind schon unterm Strich Personen, die genau das mitbringen, was die Verwaltung braucht. Also eine hohe Verlässlichkeit, eine hohe Präzision, wenig Risikofreude. Aber wir wissen natürlich, dass die Welt heute anders ist und wir brauchen, glaube ich, vor allem mehr Mut und ein bisschen Out-of-the-Box-Denken. Und ich glaube, das ist das, wir können nur zukunftsfähig werden, wenn in der Verwaltung, wenn wir da so ein bisschen unser Mindset ändern und anpassen an die Herausforderungen, die es einfach faktisch gibt.
Herr Schieritz, ich habe von Ihnen einen Text gefunden, der ist schon ein paar Jahre alt, aber da geht es auch um Bürokratie und Verwaltung und die Überschrift lautet die Last der Trägheit. Was meinen Sie denn damit oder was haben Sie damit gemeint und meinen Sie es heute auch noch?
Ich habe vermutlich damit gemeint, dass uns das Verwaltungshandeln uns sozusagen behindern kann, Innovationen und Dinge voranzubringen. Und das Problem ist ja, dass die, also wir können ja dankbar sein, dass es Verwaltung gibt und dass wir in einem Rechtsstaat leben, in dem Dinge auch nicht nach Willkür entschieden werden, sondern nach Verfahren. Deswegen glaube ich auch, dass der erste Impuls zu sagen, lass uns mal die ganze Bürokratie wegräumen, auch vielleicht manchmal nicht der richtige ist, im Sinne der Rechtssicherheit nicht der richtige ist. Auch nicht im Sinne dessen, dass die Welt ja komplizierter wird und die Dinge, die zu regeln sind, auch komplizierter werden. Aber deswegen glaube ich, ist vielleicht nicht der Bürokratieabbau, sondern sozusagen eher die Ertüchtigung von Bürokratie etwas, auf das man stärker gucken muss.
Aber gehört zu dieser Ertüchtigung eben auch die Mitarbeitenden? Also ich wollte schon nochmal auf den Punkt raus, den Frau Schoch gerade auch angesprochen hat. Sie hat das Mindset genannt. Ja, dieses Mindset kann ja auch problematisch sein, weil sich die Zeiten geändert haben und weil man vielleicht Menschen braucht, die im öffentlichen Dienst eben nicht so häufig zu finden sind.
Ich bin zu wenig jetzt Experte für die Insights des öffentlichen Dienstes, aber ich würde mir schon denken, dass eigentlich Menschen generell so sind, dass wenn man sie machen lässt, dass sie dann auch machen. Also vielleicht ist es ein übermäßig optimistisches Menschenbild, aber vielleicht sind es zum Teil dann auch Führungsstrukturen und Organisationsabläufe und solche Dinge, die die Leute daran hindern, vielleicht an der einen Stelle doch mal ein bisschen kreativ zu sein innerhalb der vorgegebenen Regeln.
Meine These ist auch, dass 98% aller Menschen morgens aufstehen und einen guten Job machen wollen. Aber es ist vielleicht, genau wie Sie gesagt haben, Herr Schieritz, das ist ein hohes Gut, dass wir die Verwaltung haben und den Rechtsstaat. Ne? Also wenn wir an die klassische Definition von Max Weber denken. Aber es gibt, glaube ich, schon bestimmte Muster. Also wenn wir über Herausforderungen sprechen, ist es oft so, und so sind einfach Verwaltungsmenschen sozialisiert, man hat eine Lösung in Aussicht und man diskutiert dann über die restlichen 5%, was Spezialfälle sind, die man vielleicht auch irgendwie erschlagen will, aber es geht in dem Stadium noch nicht. Und das ist so das, was ich meine mit dem Thema Mut. Und was auch ein ganz wichtiges Thema ist, ist Führung, das, was man in der Wirtschaft auch Unternehmenskultur nennt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir vor allem das sogenannte mittlere Management im öffentlichen Dienst stärken, weil das ist wirklich nicht einfach, wenn ich irgendwo Sachgebietsleitung bin und habe 20 Leute in Anführungsstrichen unter mir, ne, die ganz unterschiedlich ticken, und ich habe vielleicht einfach nur Verwaltung gelernt und bin auf einmal in so einer Führungs- und Managementposition. Ich glaube, das ist super wichtig, dass wir da ein Auge drauf haben, weil viel leitet sich ab von dem, was ich an Führungs- und Unternehmenskultur habe, was möglich ist in einer Organisation. Und beim Thema Teams und Führung ist es ja oft so, es muss einfach priorisiert werden oder einen klaren Lead oder einfach Entscheidungen treffen. Also ich glaube, dass dieses Thema Führung und Hierarchien im öffentlichen Dienst auch eins ist, was super wichtig ist, dass man das ein bisschen zeitgemäßer und moderner diskutiert.
Wäre vielleicht auch attraktiver für potenzielle Mitarbeitende, weil Fachkräftemangel ist ein Riesenthema in den Behörden überall in Deutschland, also überall fehlen eigentlich Leute. Wie kann man denn dafür sorgen, dass auch der öffentliche Dienst wieder ein attraktiver Arbeitgeber wird? Klar, das, was Sie angesprochen haben, moderne Strukturen schaffen, ist sicher ein Grund. Was spielt denn da noch rein, Herr Knill? Was braucht eine Verwaltung, damit die Leute sagen, Mensch, da möchte ich gern arbeiten?
Ja, ich glaube, es war lange Zeit gar nicht so schwierig, gutes Personal zu finden, weil die Verwaltung bringt ja schon auch eine gewisse Attraktion, was beispielsweise Arbeitsplatzsicherheit anbelangt, was relativ gute Pensionszahlungen anbelangt, die man erwarten kann. Also per se sind diese Jobs nicht so unattraktiv. Es ist wahrscheinlich eine Frage immer auch dessen, ob es Alternativen gibt, die attraktiver sind. Hinzu kommt, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Wenn ich weiß, wenn ich in der Verwaltung arbeite, dass ich konstant überlastet sein werde, dass dort eine sehr hohe Arbeitslast da ist und vielleicht in der freien Wirtschaft ein höheres Gehalt bezahlt wird, dann verstärkt das das Problem, macht also sozusagen auch diesen Berufsweg gegebenenfalls nochmal unattraktiver. Ich glaube, die Länder reagieren auf das Problem auch dadurch, dass man beispielsweise Karrierewege durchlässiger macht, also den Aufstieg vom gehobenen Dienst in den höheren Dienst einfacher macht. Also es gibt schon einige Versuche, das flexibler zu gestalten. Man muss natürlich andererseits auch sagen, die finanziellen Mittel sind natürlich begrenzt. Also man kann nicht beliebig Gehälter erhöhen oder beliebig hergehen und sagen, wir packen alle Leute in die höchstmöglichen Gehaltsgruppen. Das heißt, auch hier gibt es bestimmte Begrenzungen, auch leistungsbezogene Bezahlungen. Auch damit wird ja teilweise gearbeitet. Auch das ist natürlich immer gebunden an die Haushaltslage. Also so ganz einfach ist es nicht, aber man müsste eben an verschiedenen Stellen ansetzen, das attraktiver zu machen.
Was ganz interessant ist, also auch wieder holzschnittartig ein bisschen, ich führe mal Gespräche mit unseren neuen MitarbeiterInnen, wenn die 6 Wochen da sind, und fragst, wie es ihnen gefällt und wie die Einarbeitung läuft. Und es ist so, dass wir, das hat man in Corona tatsächlich gemerkt, dass die Leute Sicherheit gesucht haben. Also wie Herr Knill gesagt hat, ist nicht nur unattraktiv. Und bei uns im Bürgerservice in Freiburg fanden das alle schön. Wir haben alle gesagt, dass es so gut organisiert ist. Man hat pünktlich Feierabend. Also der Job ist kalkulierbar. Wenn man Urlaub macht und wiederkommt, stapeln sich keine Mails, sondern man fängt wieder genau da an, wo man aufgehört hat, weil die Kolleginnen und Kollegen das in der Zwischenzeit gemacht haben.
Das klingt traumhaft. Ja.
Das geht aber aufgrund von unserem Portfolio. Also weil wir Massenprozesse haben und das Geschäft natürlich anders ist als im Sozialbereich, ist es anders. Bauleitplanung und so weiter. Das, was ich vorhin gesagt habe mit Kulturwandel, ist wichtig. Wir haben bei uns angefangen vor so 4 Jahren, dass wir wirklich betriebswirtschaftlich steuern, also mit Zahlen. Wir haben ein Controlling, das wir auch weiter ausbauen, weil das einfach Sicherheit gibt im Betrieb und wir kennen die Stellschrauben. Wir wissen, wenn da was schief läuft, können wir das und das machen und wir können auch unsere Risiken besser einschätzen. Und am Anfang war das wirklich für viele dienstältere MitarbeiterInnen war das schlimm. Also es fielen so Sätze wie, wo bleiben wir Menschen und die kalten Zahlen und
Kontrolle so. Kontrolle von oben, permanente Überwachung.
Genau.
Arbeite ich schnell genug, ja.
Genau. Richtig. Mhm. Also natürlich kontrollieren wir keine MitarbeiterInnen und das können wir auch gar nicht und würde der Personalrat gar nicht zulassen, das wollen wir auch gar nicht. Aber was ich sagen will, ist, dass einfach wie früher vielleicht Verwaltung gesteuert wurde, der Betrieb, das hat sich einfach geändert und ich habe mich total gefreut. Wir standen ja in der Zeitung, weil Freiburg digital doch in einigen Bereichen ganz gut ist und dann haben das bei uns MitarbeiterInnen in die Amtsgruppe in WhatsApp gepostet und da habe ich mich so gefreut, weil ich dachte, jetzt sind die mal stolz drauf. Und wir sind wirklich einen Weg gegangen, dass dieses Misstrauen gegenüber neuen Steuerungsmodellen ein bisschen abgeklungen ist. Aber das war wirklich ein Weg und ein dickes Brett und das braucht auch Zeit.
Ich finde das wirklich einen spannenden Punkt, weil es ja nahelegt, dass es tatsächlich viel an den Strukturen und an der Organisation liegt. Und also ich habe jetzt engeren Kontakt mit Ministerialbürokratie, das ja auch eine Form der Verwaltung ist. Und da ist ja das Vorurteil auch, naja, die sitzen da den ganzen Tag rum und kauen an ihren Bleistiften. Vielleicht gibt's die, aber die Leute, die ich kenne, die sind sowas von gut ausgebildete, motivierte Leute. Und ich bin immer erstaunt, wie viel Sachkenntnis in so einem Ministerium vorherrscht. Und vielleicht ist tatsächlich oft das Problem, dass diese Leute dann in Strukturen arbeiten, die einfach das nicht belohnen und die dann dafür verantwortlich sind, dass Dinge nicht so richtig funktionieren, wo es eben nicht genug Leute gibt. Aber ein bisschen würde ich davor vielleicht warnen zu sagen, naja, wer zum Staat geht, der will eh nicht so richtig arbeiten. Das kann ich zumindest nicht bestätigen bei den Leuten, die ich kenne oder mit denen ich beruflich zu tun habe.
Aber natürlich kommt das Bild hat man ja manchmal, stellen Sie sich vor, Sie sitzen 5 Stunden und warten auf Ihren Termin beim Bürgerbüro und da hat sich ja dann auch wahnsinnig viel Frust einfach aufgestaut, den man halt dann bei den Leuten da am Schalter ablädt und halt sagt, ja, könnt ihr nicht schneller arbeiten oder was weiß ich. Klar sind das manchmal Vorurteile, aber ich glaube, diese Situation, die erleben eben ganz viele Menschen in Deutschland im Moment in der Zusammenarbeit mit Behörden und das macht ja auch was mit uns als Bürgerinnen und Bürger, oder Frau Schoch? Also da kann man sich ja fast gar nicht dagegen wehren, dass man dann einfach wütend ist oder enttäuscht oder eben auch seine Vorurteile pflegt.
Also bei uns im Amt liegt unter anderem der Telefonservice der Stadt, also die zentrale Nummer. Und wir springen auch manchmal ein für Ämter, wenn die da also überlastet sind. Klassisches Beispiel sind natürlich die Ausländerbehörde oder auch der Bereich Fahrerlaubnisse, wo Existenzen dranhängen. Und ein Kollege sagt mir immer, der hat den Bereich soziale Sicherung, der sagt, es geht dann an die Existenz. Also wenn wir den nicht rechtzeitig auszahlen, die haben einfach nichts mehr. Und ich möchte es auch unterstreichen, also die Führungskräfte und die MitarbeiterInnen, die strampeln sich ab. Also da dreht keiner im Däumchen. Nur was ich vorhin gesagt habe, ist, wenn man einen Kipppunkt überschreitet, wenn es einfach zu viel Rückstau ist, das ist wirklich unglaublich schwer, das wieder hinzukriegen. Also man muss natürlich an den Organisationen was ändern, an den Strukturen. Ein großes Thema ist auch Technik. Habe ich die modernste technische Ausstattung?
Reden wir jetzt schon über Digitalisierung oder reden wir erstmal nur, dass ich einen funktionsfähigen Drucker habe?
Beides natürlich. Also es gibt ganz triviale Dinge. Also wir schauen jetzt, ob wir neue Scanner anschaffen, weil da, wo wir nicht digitalisiert sind und am Schalter noch Zettel rüberwandern, scannen wir ein und da wollen wir einfach schnellere Scanner jetzt besorgen. Also es ist jetzt wirklich ein triviales Beispiel.
Ja, aber eins wahrscheinlich, was ganz viel auch den Arbeitsalltag entweder belastet oder entlastet. Wenn die Technik nicht funktioniert, das nervt und kostet natürlich auch unheimlich viel Zeit.
Genau, absolut. Und das nächste Thema, das ist ja das, was so immer global mit KI betitelt wird. Also Digitalisierung in dem Bereich, in dem also ich jetzt arbeite, heißt eigentlich nicht irgendeine fancy KI mit Netzwerken, die dann lernen, sondern es ist im Prinzip eine Automatisierung, also Wenn-Dann-Beziehung. Und natürlich, wieder zum Thema Fachkräftemangel, das kennen wir alle, wir werden die Leute nicht mehr kriegen, auch wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut. Und deswegen müssen wir auf Digitalisierung setzen. Und es klingt auch immer so kalt und herzlos, aber wenn ich automatisiere, also nicht mehr diese händische Arbeit habe, dann reduziere ich natürlich Fehler und es geht schneller. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich auf die eigentlichen Aufgaben auch konzentrieren. Deswegen ist Digitalisierung in unserem Bereich alternativlos. Dann ist natürlich ein Thema, dass wir an zentrale Rechenzentren angebunden sind. Die ganze föderale Struktur, das ist einfach unheimlich träge. Also selbst wenn wir als städtisches Amt wollen, ist es nicht so einfach, das schnell umzusetzen.
Über die Digitalisierung sprechen wir gleich auch nochmal. Ich würde nochmal den Blick gerne auf die Menschen richten, die eben in diesen Ämtern und den Behörden arbeiten, weil wir Bürgerinnen und Bürger erleben halt die Situation von außen und sind dann eben manchmal genervt, wenn irgendwas nicht klappt. Aber natürlich kriegen ja auch die Beschäftigten da einiges ab im Moment und die spüren ja auch, dass wir unzufrieden sind und dass einiges nicht so läuft. Der SWR sendet heute Abend eine Doku um 20.15 Uhr zum Thema Amt am Limit und hat dafür in Zusammenarbeit mit der Uni Konstanz eine Befragung unter Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Auftrag gegeben von Menschen, die in Behörden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, also unserem Sendegebiet, arbeiten. Und ich finde, die Ergebnisse, die sind schon zum Teil auch erschreckend. Also die Befragten fühlen sich stärker belastet als noch vor 5 Jahren, obwohl sie mehr Personal bekommen haben in den meisten Fällen. Sie leiden darunter, was Sie vorhin auch schon angesprochen haben, Frau Schoch, dass die Zahl der unerledigten Akten oder Fälle immer größer wird. Also es ist eine große Überlastung auch. Herr Knill, wenn wir einen Apparat haben, der permanent am Limit arbeitet und die Beschäftigten dort auch am Limit arbeiten, was hat das für Folgen?
Ja, eine Folge ist natürlich zunächst mal, also was wir als Policy Triage bezeichnen. Das heißt, die Beschäftigten, die priorisieren automatisch nach bestimmten Regeln oder Überlegungen. Das heißt, es werden halt bestimmte Dinge zugunsten anderer Dinge vernachlässigt, weil sie nicht mehr alles, was sie eigentlich machen sollten, mit gleicher Priorität erledigen können. Also das ist auch ein Phänomen, das muss man vielleicht hier auch mal generell sagen. Das ist nicht nur etwas, was wir in Deutschland beobachten. Wir tun immer so, die Vorstellung ist, dass es so ein typisch deutsches Problem ist, typisch der deutsche Rechtsstaat mit seinen vielen Regeln und so weiter. Wenn wir ins Ausland schauen, das ist eigentlich ein Trend in allen modernen Demokratien, den wir beobachten. Es gibt ein paar Staaten, die kriegen das ein bisschen besser gemanagt, unter anderem die skandinavischen Staaten. Aber wir sehen, dass das ist eine ganz allgemeine Entwicklung, nicht nur eine deutschlandspezifische Entwicklung. Aber der konkrete Effekt ist, dass die Trade-offs, die Priorisierung von bestimmte Aufgaben werden komplett vernachlässigt oder letztlich zurückgefahren.
Aber wer entscheidet das? Also wer entscheidet, Fall A ist wichtiger als Fall B?
Ich glaube, das hängt ganz stark am Faktor Mensch und wie hierarchisch eine Organisation ist, wie viel Mikromanagement es gibt. Also bei uns haben sich die Teams selbst Prioritäten gegeben. Also die Prio liegt bei uns tatsächlich noch am Schalter, weil wir sagen, das ist so der Painpoint. Ne? Die Leute, die bei uns ins Amt kommen, die müssen schnell und professionell bedient werden. Das Backoffice ist dann Prio 2 und im Backoffice haben wir dann auch noch Prioritäten. Aber wenn jetzt was Akutes kommt, was ungeplant ist, dann ist es entweder so, dass die Führungskräfte das selber entscheiden oder wenn sie sagen, ich bin mir unsicher oder es steckt noch eine politische Komponente drin, dann entscheiden wir das auf der oberen Leitungsebene und das ist halt eine Abwägungsentscheidung. Also Triage klingt so dramatisch ist es bei uns nicht. Man wägt dann ab und dann geht nur eins nach dem anderen.
Aber tatsächlich, das zeigt eben auch die Umfrage, die Uni Konstanz für den SWR gemacht hat. Viele Sachen werden eben einfach aufgeschoben, weil Mitarbeiter überlastet sind und das in der Zeit, wo wir in vielen Bereichen ja auf schnelle Entscheidungen angewiesen sind, zum Beispiel Ausländerbehörde, zum Beispiel auch Baurechtsamt, weil das hemmt ja dann wieder in ganz vielen Bereichen, dass es irgendwie weitergeht, oder?
Ja, das sind natürlich die Folgekosten, ne? Also es hat wirtschaftliche Folgekosten, es hat natürlich auch diese psychologischen Folgekosten, was wir schon angesprochen hatten, das Thema Vertrauen, aber ganz ehrlich, also ich weiß es nicht, also es gibt bestimmt wissenschaftliche Arbeiten dazu. Ich frage mich tatsächlich auch, also wir sind ja weit weg von einem Failed State zum Glück, ne? Aber ich frage mich tatsächlich, wenn ich einen Bereich habe, wo wirklich der gekippt ist im Sinne von, ich habe zu viel Pensum, es kommt immer noch mehr obendrauf, ich kriege keine Leute mehr und dann ist es ja tatsächlich so, dass Leute krank werden oder kündigen. Ich frage mich oft, mit was für einem Instrumenten oder Besteckkasten würde ich denn da rangehen?
Ja, das würde mich auch mal interessieren. Das würde wahrscheinlich viele interessieren. Also was man machen könnte, an welchen Stellschrauben man drehen könnte, damit sich da was tut. Meinen Sie das?
Ja, genau. Und ich glaube, man muss tatsächlich erst mal gucken, dass man das Team, also die Leute, die sind da, also das ist wirklich der Faktor Nummer 1, die Menschen, die zur Arbeit kommen. Also wenn ich nicht Menschen habe, die gesund zur Arbeit kommen, einigermaßen motiviert sind und die in einer guten Führungsstruktur sind, dann kann ich einpacken.
Aber
quasi.
Da beißt sich, finde ich, auch wieder die Katze in den Schwanz, weil wenn sie natürlich in Strukturen und in permanenter Überlastung arbeiten, dann kommen sie auch nicht mehr gern zur Arbeit.
Eben, genau. Und ich habe da wirklich keine Pauschallösung. Das ist total, also trivial. Also es geht dann nur über eine Priorisierung und sich vor die Leute stellen und dann sozusagen als Vorgesetzte abpuffern, wenn dann eben Gegenwind kommt. Aber insgesamt ist es natürlich super unbefriedigend. Also wenn die BürgerInnen, die hören ja natürlich nicht auf, anzurufen oder zu mailen. Also das wird ja immer mehr.
Vielleicht haben die Herren noch eine Idee, was man tun könnte, um die Behörden wieder funktionsfähiger zu kriegen. Kann die Digitalisierung vielleicht ein Stück weit abfangen oder schaffen wir uns da erstmal auch wieder nur neue Probleme, weil das natürlich auch Sachen zu digitalisieren, Zeit kostet, Geld kostet, vielleicht auch nicht immer so gut läuft, wie es laufen sollte, Herr Schieritz?
Naja, erstmal ist das schon eine Investition und erstmal bindet die Digitalisierung auch Ressourcen. Also das sieht man ja in jedem Unternehmen, bis die Prozesse umgestellt sind, die Leute angelernt sind, ist auch bei uns in der Redaktion so. Also erstmal ist das natürlich mehr Arbeit, aber natürlich, deswegen macht man es ja, mit der Idee, dass es dann irgendwann ein Teil der Dinge eben vom Computer oder von der Maschine übernommen wird. Und ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei und das kann auch in bestimmten Tätigkeiten zu signifikanten Entlastungen führen.
Ja, aber da reden wir irgendwie auch schon seit Jahren drüber.
Genau, also ja, wir reden halt darüber, es passiert sehr langsam, es kostet natürlich auch. Und dann beißt sich wiederum, wie Sie es gesagt haben, die Katze nochmal in den Schwanz, weil man braucht natürlich dann auch die IT-Experten und so weiter, die Digitalisierung auf den Weg bringen. Sozusagen dann haben wir das Problem nochmal. Aber trotzdem kann man ja deswegen nicht sagen, okay, dann lassen wir das bleiben und machen alles nur mit dem Bleistift.
Also ich denke tatsächlich, dass also Digitalisierung, das ist ein Teil der Lösung, muss es auch sein. Und ich möchte da mal eine Lanze brechen fürs OZG. Also es gibt jetzt OZG 2.0 und es wird auch viel gemeckert.
Können Sie noch mal ganz kurz sagen, OZG steht für?
Das Online-Zugangsgesetz, das die Behörden verpflichtet, Dienstleistungen online anzubieten. Da gibt es verschiedene sogenannte Reifegrade. Am Ende wollen wir natürlich medienbruchfreie Verfahren. Das wurde jetzt erneuert quasi, dieses Gesetz. Ich glaube, dass die Politik das wirklich begriffen hat. Das ist, glaube ich, auch gut oben auf der Agenda. Die föderale Struktur macht es schwierig, aber die OZG-Prozesse, die wir haben, also das läuft ja nach dem Prinzip, dass ein Bundesland einen Prozess technisch entwickelt und andere Bundesländer können das übernehmen. Und ein tolles Beispiel ist die Online-Wohnsitzanmeldung. Das hat Hamburg entwickelt. Und da war ich auch mal in ein paar Meetings dabei und da war wirklich so eine tolle Frau von der Meldebehörde in Hamburg. Da hat man gemerkt, die hat so richtig Ahnung von dem Geschäft und man kann sich online anmelden. Wir haben da auch so eine kleine Werbekampagne gemacht bei den Hochschulen in Freiburg, dass die Studis das möglichst nutzen. Und das vereinfacht uns die Bearbeitung enorm und entlastet wirklich.
Das kann sein, aber gerade bei diesen Leistungen, ein Bundesland entwickelt, alle anderen benutzen es, muss man auch sagen, in der Theorie klingt es gut, in der Praxis funktioniert es aber auch gar nicht so, weil nämlich dann doch wieder das ein oder andere Bundesland sein eigenes Süppchen kocht und vielleicht eine andere Suppe sich zusammenrührt.
Ja, und da möchte ich direkt darauf antworten, das ist jetzt nur ein Teilaspekt, aber den halte ich für wichtig, das ist wieder das Thema Mindset. Also ich kann, wenn ich die großen Linien anschaue und sage, wir brauchen zentrale Prozesse, die auch zentral supported sind, weil es eben nicht geht, dass jedes Bundesland oder jede Kommune vor sich hin kruschtelt, muss ich aber auch mal über meinen Schatten springen und sagen, jetzt auch wieder stark vereinfacht, dann passe ich mich dem Hamburger Prozess an, ist ja im Prinzip das gleiche Rechtsgebiet, und sterb halt die vier Tode, dass wir in Freiburg das eigentlich anders gemacht haben. Also es ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber ich glaube, von der Haltung und wieder unter dem Aspekt Zukunftssicherheit muss man vielleicht auch sagen, okay, diese letzten 5-10%, die mir nicht passen, naja, da springe ich über die Hürde und mache es dann trotzdem.
Wo stehen wir denn so mit Blick auf die Digitalisierung, Herr Knill? Ich meine, es gibt Länder, die machen das irgendwie super, die werden europaweit dann auch dafür gefeiert. Estland ist so ein Beispiel. Deutschland hinkt da ja schon noch ziemlich weit hinterher. Klar, Herr Schieritz sagt, wir müssen ja irgendwann mal anfangen, aber wir haben schon irgendwie ziemlich lang angefangen, oder?
Ja, das ist richtig und es ist kein Geheimnis, dass Deutschland da schon noch einiges an Potenzial hätte aufzuholen. Ich glaube, man muss es auch sehr differenziert sehen. Ich glaube, Digitalisierung, das wird immer so als Zauberwort in den Raum geworfen. Ich bin nicht so sicher, ob das unsere Probleme in den Verwaltungen allumfassend lösen wird, denn häufig, also ob ich jetzt einen Antrag online einreiche oder per Post sozusagen, es verhindert ja immer noch nicht, dass innerhalb der Verwaltung dann auch dieser Antrag bearbeitet werden muss. Also wichtiger als Digitalisierung erscheint mir fast der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Also wir müssen eben sehen, gerade im Bereich, wo es Massenverfahren gibt oder wo so standardisierte Dinge immer wieder in großer Zahl auftreten, dort besteht aus meiner Sicht ein sehr großes Potenzial, dass man das auch mittels künstlicher Intelligenz dann bearbeitet und gar nicht mehr direkt auf Personal zurückgreift und das Personal dann entsprechend woanders einsetzt. Das geht aber natürlich nur für bestimmte Bereiche, wenn Sie komplexe Genehmigungsverfahren haben. Dann nutzt ihnen die Digitalisierung und auch die künstliche Intelligenz relativ wenig, weil dort brauchen sie extrem hohe Expertise. Da müssen sie Ermessensentscheidungen treffen, Abwägungsentscheidungen. Also alles Dinge, die nicht so einfach standardisierbar sind, wo das dann quasi mittels eines Algorithmus bearbeitet werden kann. Aber ich glaube, wir sollten nicht nur über die Digitalisierung sprechen, sondern vor allem viel, viel stärker auch noch über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in standardisierbaren Bereichen.
Also das heißt, wir machen da mal einen Strich drunter. Es gibt schon einige Stellschrauben, an denen man noch drehen kann. Aber so die eine Lösung gibt's nicht. Also es gibt so unterschiedliche Rädchen, die müssen vielleicht besser ineinander spielen. Vielleicht braucht es auch noch eine neue Technologie. Es braucht ein neues Mindset. Ganz viel muss da zusammenkommen und dann tut sich vielleicht auch was. Aber bis dahin, also es ist ja auch ein Prozess, es dauert und im Moment erlebt man schon eben großen Frust bei den Leuten. Also dieses, ich habe es erst neulich auch in der Schlange vorm Bürgerbüro gehört, da hat eine Frau gesagt, ich habe das Gefühl, in Deutschland funktioniert nichts mehr, ja. Und diese Erzählung, finde ich, hört man gerade doch an einigen Stellen. Und mich würde mal noch so zum Abschluss unserer Runde interessieren, was heißt das denn für eine Gesellschaft wie unsere, wenn die Leute anfangen am Staat oder am Funktionieren des Staates zu zweifeln? Herr Schieritz.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es ist ja nicht nur ein Eindruck, sondern es ist zumindest teilweise ja auch durch Empirie gedeckt. Also die Bahn, die Schulen, ich weiß nicht, wie es in Baden-Württemberg ist, in Berlin auf jeden Fall Chaos. Da könnte man noch andere Bereiche aufzählen. Und das Ganze verdichtet sich zu so einem Gefühl von Staatsversagen. Und das ist natürlich extrem fatal, wenn in einer Gesellschaft der Glaube daran verloren geht, dass das, weshalb man sich ja sozusagen gedanklich zusammengeschlossen hat als Individuen, nämlich man macht etwas gemeinsam, Staat wird gegründet und dann aber hat er ja auch zu funktionieren. Das ist ja Teil des Gesellschaftsvertrags, den man eingeht. Man sagt, man hält sich an Gesetze, man bezahlt Steuern, erwartet aber als Gegenleistung natürlich dafür, dass die Dinge auch funktionieren. Und da sind wir in Deutschland, glaube ich, eben an diesem fatalen Punkt, dass sozusagen vom Steuern und all diese Dinge, die wir einzahlen, das geschieht weiterhin, aber die Leistung, die dem entgegensteht, die ist einfach nicht mehr da, was sehr viel mit jahrzehntelangem Verschleiß und Unterinvestitionen und so weiter zu tun hat. Aber ich glaube, das alles verdichtet sich zu so einem Bild, wie Sie es gesagt haben, hier funktioniert es nicht mehr. Und das ist, glaube ich, extrem fatal. Und das haben Sie auch angedeutet, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es auch keinen Quick Fix, also keine schnelle Lösung. Selbst wenn ich jetzt beschließe, ich stecke 100 Milliarden in die Bahn, muss ich trotzdem erstmal die Strecken sperren, um sie sanieren zu können. Also das heißt, man muss es kommunikativ, politisch irgendwie hinkriegen, zu sagen, wir packen das jetzt an. Aber wenn ihr glaubt, dass morgen alles besser wird, so wird es nicht sein. Es stehen jetzt wirklich ein paar harte Jahre einfach uns bevor. Das ist vielleicht das größte Versagen in dem Zusammenhang, dass die Politik dieses Signal nicht so richtig vermittelt kriegt.
Herr Knill, aus Ihrer Sicht, was macht es mit einer Gesellschaft, wenn wir erleben, an vielen Stellen läuft es nicht mehr? Oder auch dieser Satz, den Herr Schieritz gerade sagte, wofür zahle ich eigentlich noch Steuern? Den hört man ja ehrlich gesagt jetzt nicht ständig, aber habe ich auch schon mal gehört von jemandem. Ja. Was macht es?
Na ja, gut, es untergräbt natürlich die demokratische Legitimation und ist natürlich mit ein Faktor, der auch den Aufstieg extremistischer Parteien begünstigt, ja, die Unzufriedenheit mit dem, was unser System liefert und was sozusagen die staatliche Infrastruktur anbelangt. Und das betrifft natürlich eigentlich, das zieht sich ja durch. Also wir reden jetzt sozusagen über die Verwaltung. Das ist, wenn man so will, der Maschinenraum des Staates. Und da sehen wir auch schon, dass da die Dinge nicht so perfekt laufen, wie sie eigentlich laufen sollten und vielleicht immer problematischer laufen. Wir sehen das natürlich auch in vielen anderen Bereichen. Der Bahnbereich wurde angesprochen. Es ist insgesamt ein Problem der Vernachlässigung staatlicher Infrastrukturen. Das betrifft Schulgebäude, das betrifft Personalmangel und so weiter und so fort. Das zieht sich durch, weil man eben seit Jahren, Jahrzehnten im Grunde Investitionen vernachlässigt hat. Auch Investitionen in die Verwaltung, Investitionen in eine modernere Verwaltung beispielsweise. Stichwort nochmal Digitalisierung. Und ich glaube, die Stimmung, es ist eher eine Frage der Stimmung, als wenn wir eine Regierung hätten, die das ganz erklärt zu ihrem Programm machen würde, auch wenn sich die Situation nicht sofort ändern würde, die Stimmung allein in der Bevölkerung, wenn man sähe, es würde etwas passieren, würde natürlich deutlich positiver sein. Im Moment sind wir eher in so einer Abwärtsspirale. Und man muss vielleicht auch sagen, im Moment wird die aktuelle Regierung sehr stark kritisiert. Die Probleme, die wir haben, haben ihren Ursprung weit, weit davor. Wir haben 16 Jahre eine Regierung gehabt unter Frau Merkel, wo im Grunde in dieser Hinsicht überhaupt nichts passiert ist, wo überhaupt nichts aufgegriffen wurde.
Auch beim Stichwort Bürokratie und Ämterversagen und sowas, meinen Sie auch da ganz konkret?
Ganz konkret, da ist im Grunde ja auch nichts passiert. Und man hat ja letztlich diese ganzen Dinge auch vernachlässigt. Wenn Sie zum Beispiel den Windkraftausbau nehmen, da ist zumindest jetzt im Wirtschaftsministerium relativ viel beschleunigt worden. Also es geht auch punktuell. Man kann Dinge schon positiv angehen und Dinge verbessern. Das ist ja auch bei Frau Schoch angeklungen. Also es ist ja nicht völlig ausgeschlossen, trotz schwieriger Bedingungen Dinge zu verbessern. Aber das ist eine Folge, ich würde sagen, jahrzehntelanger Vernachlässigung und teilweise auch eines bewussten Schleifens staatlicher Institutionen, weil das war auch so Gegenstand der neoliberalen Ideologie in den 80er, 90er Jahren, dass man den Staat zurückfährt. Und das war vielleicht in bestimmten Bereichen auch durchaus gerechtfertigt. Aber was man eben gesehen hat, dass das Zurückfahren des Staates einerseits dazu führt, dass unsere staatlichen Einrichtungen nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und zum anderen haben wir auch gesehen, dort, wo wir privatisiert haben, dass dort gleichzeitig auch ein enormer Zuwachs an staatlicher Regeln zu verzeichnen ist, weil diese privatisierten Märkte dann auch wieder geregelt werden mussten. Also diese ganze Ideologie vom Rückzug des Staates, dass das alles besser macht, das ist eigentlich in gewisser Weise hoch ambivalent zu werden und hat halt in vieler Weise auch große Nachteile mit sich gebracht, auf längere Sicht, mit denen wir uns jetzt befassen müssen.
Also brauchen wir mehr Staat?
Ja, ich glaube schon, dass wir mehr Staat brauchen. Und das ist im Übrigen auch ein wissenschaftlich belegter Zusammenhang. Ein starker Staat begünstigt auch höheres Wirtschaftswachstum. Also die Idee, dass wenn ich den Staat runterfahre, die Wirtschaft besser wächst, das, was vielleicht intuitiv nahe liegt, das stimmt so nicht. Also wir beobachten eben historisch auch über längere Zeiträume starke Verwaltungen, starke Staaten bringen auch ein starkes Wirtschaftswachstum hervor. Und ich glaube, das ist, und das muss man leider auch sagen, das ist natürlich das ist nach wie vor ideologisch so ein bisschen unpopulär. Wenn sich jetzt eine Regierung hinstellen würde und sagen, ja, wir müssen den Staat ausbauen, müssen die Verwaltung ausbauen, dann haben sie natürlich sofort die ganzen Leute auf der Straße, die sagen, was, wir müssen die Wirtschaft fördern, wir müssen nicht in staatliche Institutionen investieren. Also es ist nicht so richtig populär, aber ich glaube, es wäre die zentrale Aufgabe, Stärkung staatlicher Infrastruktur. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil wir uns ja auch fiskalischer Restriktionen auferlegt haben. Also wir haben eine Schuldenbremse. Das heißt, man müsste viel, viel kreativer sein, auch zu überlegen, ob man irgendwelche Sondervermögen, Investitionsfonds, was auch immer anlegt, um ganz gezielt staatliche Infrastruktur zu finanzieren.
Wenn man staatliche Institutionen stärkt, wie auch immer, dann profitieren davon ja auch die Beschäftigten. Und man muss schon sagen, die Beschäftigten kriegen es gerade oft ab, dass eben viele Leute das Gefühl haben, da funktioniert was nicht. Frau Schoch, Sie haben es ja auch schon erlebt und die SWR-Umfrage für die SWR-Doku, die wir heute Abend zeigen, die zeigt es eben auch, immer mehr Mitarbeitende in Behörden sind ja auch Angriffen ausgesetzt. Immer mehr erleben auch, dass Ämterentscheidungen einfach nicht akzeptiert werden. Also dass eine Diskussion losgeht im besten Fall oder auch dann ein offener Streit. Also sind die Ämter, so wie wir sie vielleicht noch von früher kennen, einfach auch keine Autorität mehr?
Es ist natürlich gut so, dass Verwaltung sich heute auch eher als Dienstleistungseinrichtung verstehen. Wir sind in einer Situation, es wäre falsch, Erwartung zu schüren, dass man einen Knopf drückt, dann wird alles besser. Ne? Das ist einfach total unrealistisch. Man muss priorisieren, aber also ich kann das nur als Amtsleitung sagen, ist natürlich total anstrengend, also jeden Tag dahin zu gehen und sehen, es läuft nicht perfekt und ich will aber, dass es besser läuft.
Es geht ja auch um Zielkonflikte und einer der Zielkonflikte ist der, sozusagen einer möglichst hohen Kontrolle, das Verhindern von Mitnahmeeffekten, von Abzocke, einer hohen Einzelfallgerechtigkeit und der Regulierungsdichte. Und das hat man gesehen bei der Debatte um die Kindergrundsicherung zum Beispiel, wo man ja, ich spitze jetzt auch mal zu, es einfach sagen könnte, ich gebe jeder Familie 100 Euro, sollen sie machen, was sie wollen, relativ unbürokratisch. Aber natürlich habe ich es nicht komplett in der Hand als Staat, was mit dem Geld passiert. Oder ich sage, naja, aber nur für Klavierunterricht und das und das und das. So, das ist dann schon wieder sehr, sehr viel regulierungsintensiver und kontrollintensiver. Und das kann man in ganz vielen Bereichen zeigen, auch bei Ausschreibungen und so weiter. Und vielleicht muss man, Stichwort starker Staat, dahin kommen, dass man sich eher sagen, auf die Dinge konzentriert, die wirklich wichtig sind und an der einen oder anderen Stelle sagt, na okay, dann vielleicht kriegt einer diese 100 Euro, der es nicht unbedingt bräuchte. Aber bevor ich da jetzt 20 Beamte drauf ansetze, um das zu verhindern, was ein Vielfaches kosten würde, dann lasse ich das eben so. Und vielleicht muss man dann auch diese Toleranz aufbringen und das auch politisch aushalten, wenn sowas dann skandalisiert wird in Medien, dass man dann nicht sozusagen sofort wieder alles zurückführt und dann wieder noch mehr Kontrollen einführt, die dann wieder keiner umsetzen kann und so weiter. Und auch mal irgendwie es als okay finden, wenn nicht alles bis ins kleinste Detail hinein geregelt ist.
Das war das SWR Kulturforum zum Thema Ämterchaos. Wie gut funktionieren deutsche Behörden? Es diskutierten Professor Christoph Knehl von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Marc Schieritz von der Zeit und Christina Schoch, die Leiterin des Amts für Bürgerservice und Informationsmanagement in Freiburg. Mein Name ist Geli Hensoldt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wenn Sie Zeit und Lust haben, dann schauen Sie gern heute Abend im SWR-Fernsehen die Doku Amt am Limit, der Staat vor dem Kollaps. Die gibt es natürlich auch in der Mediathek.